Es ist Mittwoch, der 11. Februar 2026. Sie hören Konterfunk aktuell, am Mikrofon ist Stefan Milius. Zu sagen, die Unternehmer in Deutschland seien mit der Arbeit der Bundesregierung nicht vollauf zufrieden, wäre eine glatte Untertreibung. Das zeigt ein Brief, der kürzlich an Bundeskanzler Friedrich Merz ging. Absender war der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und dem ist ordentlich der Kragen geplatzt. Es herrsche blankes Entsetzen über die bisherige Politik in Sachen Wirtschaft, heißt es in dem Schreiben. Was wird konkret kritisiert und was wünschen sich Gewerbetreibende von der Regierung? Wir sprechen darüber mit Thomas Knott von der Mittelstandsinitiative Brandenburg. Die Schweizer Armee wäre derzeit mit einem Feind an der Grenze wohl überfordert. Dass sie aufgerüstet werden muss, das bezweifelt kaum jemand. Nun gibt es Pläne für einen Ausbau. Aber sie lösen wenig Euphorie aus, denn die bisher angekündigten Schritte klingen nicht nach einer Verstärkung der Wehrfähigkeit. Leisten will man sich nämlich weder neue Waffensysteme noch eine anständige Soldatenausrüstung, sondern hunderte neuer ziviler Stellen. Was da genau geplant ist, zu Gast dazu ist der Journalist Dominik Feusi. Sanae Takaichi heißt die erste Frau an der Spitze der japanischen Regierung. Nach wenigen Monaten im Amt ließ sie nun Neuwahlen durchführen und hat bei diesen abgeräumt. Mit einer Zweidrittelmehrheit kann ihre Partei künftig nach Belieben durchregieren. Was macht Takaichi so populär? Wie sehen ihre Pläne aus? Und warum setzt sie sich medienwirksam auch mal hinter ein Schlagzeug? Einen Einblick geben wird uns Argo Nerd, mein Konterfunk-Kollege in Japan. Wenn die Bahn verspätet eintrifft oder der Bau eines Flughafens nicht funktioniert, ist das zunächst mal einfach störend. Es könnten aber auch erste Anzeichen für größere Vorgänge sein, vor allem wenn es begleitet wird von Ablenkungsmanövern der Regierung. Das Resultat nennt Uwe Jochum die Staatsperversion. Mehr in unserem Kommentar des Tages. Diese Themen erwarten Sie heute hier bei Konterfunk aktuell. Es sollte die große Wirtschaftswende werden, doch 9 Monate nach dem Amtsantritt von Bundeskanzler Friedrich Merz herrscht an der Basis offenbar keine Aufbruchsstimmung, sondern, Zitat, blankes Entsetzen. Diese Formulierung steckt in einem Brandbrief, den der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, kurz BVMW, an das Kanzleramt geschickt hat. Der Vorwurf, die Euphorie nach dem Ende der Ampelregierung sei einer tiefen Enttäuschung über die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland gewichen. Laut einer aktuellen Umfrage glauben 64% der Unternehmer nicht mehr an den Erfolg der versprochenen Wirtschaftswende. Nun werden sogar Köpfe gefordert. Ist das ein notwendiger Weckruf oder, wie es der Absender später nannte, lediglich ein Schubs unter loyalen Freunden? Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Knott. Er ist Sprecher der Mittelstandsinitiative Brandenburg und selbst Gewerbetreibender. Guten Tag, Herr Knott.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie auch.
Herr Knott, in diesem bewussten Brief des Verbands ist von blankem Entsetzen die Rede. Als Inhaber eines Autohauses, ist das jetzt nur rhetorische Zuspitzung oder entspricht das auch Ihrer Gefühlslage nach dem Amtsantritt von Friedrich Merz?
Also wir können das eigentlich nur bestätigen aus unserer Sicht der Mittelstandsinitiative. Wir verfolgen das ganze der Wirtschaftsthema ja schon eine ganze Weile und waren natürlich auch anfänglich mit der neuen Regierung sehr gespannt. Es war ja sehr, sehr viel versprochen worden. Aber mittlerweile macht sich da Ernüchterung breit. Und in den vielen Gesprächen mit unseren Mitstreitern sehen wir natürlich auch ganz große Enttäuschung. Und aus unserer Sicht kommt dieser Brandbrief eigentlich viel zu spät. Ich hoffe, nicht zu spät. Also das, um mal grob eine Einschätzung zu geben.
Die Hoffnungen waren also groß. Jetzt sind sie verflogen nach eben nur etwa 9 Monaten. Was hätte denn in dieser Zeit konkret passieren müssen, damit Sie an den Hoffnungen festhalten könnten?
Naja, das sind die Hauptthemen. Es geht ja über Bürokratisierung. Die Energiepolitik muss dringend auf den Prüfstand. Wir kommen ja so nicht weiter. Dort fordert jemand 71 Gaskraftwerke. Wir wissen nicht, wo das Gas herkommen soll. Und dann gibt es natürlich eine massenhafte Industrieabwanderung aus Deutschland. Die ist sehr ernst zu nehmen. Also vor allem, weil es Schlüsselwirtschaftssysteme sind. Ja, die ökologische Klimawende, die uns nach wie vor drückt. Und die Arbeitskosten, die Abgaben auch auf CO2, das sind alles viele, viele Punkte, die man natürlich angehen müsste. die sie aber eben nicht ausreichend behandelt sehen.
Laut einer Umfrage erkennen fast 80% der Unternehmer nicht einmal mehr ein engagiertes Bemühen der Regierung. Es fehlt also nicht nur an Resultaten, es wird unterstellt, die versuchen das ja gar nicht mal. Wie äußert sich das im Alltag? Sie wollen ja wahrscheinlich nicht einfach ein bisschen gestreichelt werden, sondern Sie wünschen sich konkrete Entlastungen. Wie könnten die aussehen?
Grundsätzlich muss man, wenn man die Wirtschaft auffordert, mehr zu arbeiten oder mehr zu erwirtschaften, auch mal die andere Seite beleuchten. Und das fehlt uns total. Also wo ist ein Kassensturz gemacht worden? Wo wurde mal tatsächlich recherchiert, wie die Ausgabenseite aussieht? Wir haben jetzt über 6 Millionen Menschen, die mittelbar oder unmittelbar im öffentlichen Dienst arbeiten. Da gehen über 400 Milliarden Euro jedes Jahr drauf. Und das ist schon fast 50% von dem Gesamtbudget, was zur Verfügung steht. Und wenn man da nicht ehrlich drüber redet, werden wir natürlich auch keine ehrlichen Antworten finden und auch keine ehrlichen Lösungen. Und man muss natürlich immer wieder sehen, der Koalitionspartner sitzt hinten im Rucksack, die SPD. Und jetzt ist die Frage natürlich, was kann die CDU tatsächlich wirklich für ehrliche oder ernsthafte Reformen auslösen? Also da haben wir große Fragezeichen und die Fragezeichen werden nicht kleiner, sondern eigentlich immer größer.
Ich bleibe gleich beim Stichwort Reformen. Im Brief wird Bundeskanzler Merz aufgefordert, seine Richtlinienkompetenz zu nutzen, statt, ich zitiere, PR-Gipfel und Placebo-Diskussionsrunden zu veranstalten. Gibt es denn eine konkrete Reform, die Sie vor Augen haben, die er im Rahmen seiner Kompetenzen schon morgen anpacken könnte, damit Sie und andere wieder lustvoller investieren?
Naja, grundsätzlich muss eine Leitlinie her. Also wenn ich mir angucke, hier bei uns in der Region ist vor ein paar Tagen so eine F-60-Brücke gesprengt worden. Und eine Woche später kommt dann der Ministerpräsident Kretschmer um die Ecke und sagt, also wir müssten eigentlich wieder Energie mehr aus Kohle herstellen. Oder Herr Söder dort unten in Bayern eben sagt, Atomkraft wäre wichtig. Und ich glaube, 8 Wochen davor hat man die Kühltürme in Grundremmingen gesprengt. Das sind natürlich alles so eine Äußerungen, die nicht passen, die nicht erkennen lassen, dass dort eine klare Linie gefahren wird. Und diese klare Linie ist natürlich herausfordernd. Das sehen wir auch so, gerade im Abgleich mit der SPD, weil es geht ja auch um den Erhalt der Sozialleistungen. Aber die SPD muss einfach auch verstehen, dass man diese Sozialleistung nur erhalten kann, wenn auch die Wirtschaft vernünftig läuft und auf einem ordentlichen Level läuft. Momentan gehen ja viel mehr Fachkräfte aus Deutschland weg, die hier auswandern, als Fachkräfte wieder zurück ins Land kommen. Und das ist natürlich eine tragische Entwicklung. Diese Frage muss man sich wirklich ehrlich stellen, warum das so ist. Und das vermissen wir. Also dann nur draufzuhauen, so nach dem Motto, die Wirtschaft muss jetzt mehr arbeiten oder die Arbeitnehmer sollen mehr arbeiten. Ja, das hat ja damit zu tun, dass also mehr Abgaben gefordert werden. Und dann ist die Kernfrage, die sich daraus wiederum ergibt, ja, wofür sollen denn mehr Abgaben verwendet werden? Und da ist auch noch ein großes Fragezeichen über die Sinnhaftigkeit von Investitionen, die jetzt ausgelöst wurden in den letzten 9 Monaten durch die Bundesrepublik.
Den Unternehmern fehlt also die klare Linie. Woran liegt denn diese Hü- und Hott-Politik aus Ihrer ganz persönlichen Beurteilung heraus? Ist es nur die Partnerschaft mit der SPD oder gibt es andere Gründe dafür, dass diese klare Linie fehlt und nicht einfach entschieden nach vorne gegangen wird in Sachen Wirtschaft?
Wie ich schon sagte, das eine Thema ist das Energiethema. Das ist natürlich mittlerweile auch das umfangreichste und größte und bedeutsamste Thema. Weil warum wandern eben die Chemieindustrie ab? Warum wird in der Automobilindustrie immer mehr verlagert? Das hat natürlich in allererster Linie mit der Energiepolitik zu tun. Und da ist eben die Kernfrage, hier muss man sich auch ehrlich machen, sind wir in der Lage, auch wirklich bei Windstille und keine Sonne ausreichend für diese Industrien Energie in einem vernünftigen Preis zur Verfügung zu stellen? Da beginnt das Ganze. Und wir machen uns was vor, wenn um uns herum in anderen Ländern man sich immer mehr von dieser Energiepolitik verabschiedet und diese CO2-Thematik verabschiedet, weil man erkannt hat, dass es noch nicht mal eine Übergangsvariante sein kann, sondern man muss wieder auf andere Dinge zurückgreifen. Wir hatten ja hier in unserer Gegend eben die Kohleverstromung. Die hat also über viele, viele Jahre eben wirklich dauerhaft preiswerte Energie geliefert. Natürlich muss man auch daran arbeiten, dass sie die Umweltschädlichkeit verliert. Und ich will auch nicht wieder zurück oder dieses Fass aufmachen. Aber wieso schalten wir alle AKWs hier ab in Deutschland? Wir waren federführend in der wirtschaftlichen Forschung zum Thema der AKWs und haben die gesamten Netze auch da. Wir könnten also auch auf die neuen Generationen der AKWs zurückgreifen, ähnlich wie Polen das jetzt vorbereitet. Und das sind natürlich Punkte, da erwartet auch die Wirtschaft klare Linien, klare Aussagen und nicht so eine Eierei, die natürlich immer wieder auch zustande kommt mit dem oder durch den Koalitionspartner oder durch andere Abhängigkeiten. Also da teile ich schon die Meinung von dem Verbandschef, da muss es Richtlinienkompetenz geben. Ich habe große Zweifel, dass wir das von unserem Bundeskanzler erwarten können.
Es wird auch ziemlich persönlich in diesem Brief, da wird der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann jegliche Kompetenz abgesprochen und sie müsste ja die Stimme der Wirtschaft in der Regierung sein. Teilen Sie diese Kritik? Was macht die Frau denn alles falsch?
Die Frage ist ja, welche Spielräume hat man? Ja, welche Spielräume werden vorgegeben? Das ist bei unserer Wirtschaftsministerin ja auch nichts anderes. Also insofern ist dann die große Frage, natürlich kann ich dann bestimmte Dinge kritisieren, aber sie verfolgt ja auch eine Agenda, nämlich die, die sie vom Bundeskanzleramt aufgegeben bekommt. Also hier glaube ich schon, ist es wichtig, nicht nur auf eine Person draufzuhauen, sondern eben wirklich zu schauen, was sind die tatsächlichen wahren Gründe. Und da gibt es eine ganze Reihe. Wenn ich mir das angucke, es ist ja nicht nur die Überbürokratisierung, sondern das sind auch die Arbeitskosten. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst Verdi, die gestreikt haben für kürzere Arbeitszeiten und für mehr Geld. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, wie weit kann denn die Bevölkerung das überhaupt noch leisten? Und dann auf der anderen Seite zu fordern, wir wollen alle mehr arbeiten, wir brauchen also höhere Abgaben für die entsprechenden Ausgaben, die anstehen. Das passt alles nicht zusammen. Und deswegen das an einer Person festzumachen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das der richtige Weg ist.
Zumal es ja auch durchaus Verteidiger der Mittelstandsbeauftragten gibt, die in ihr eine kompetente Ansprechpartnerin sehen. Interessanterweise, auch wenn ich das richtig gesehen habe, aus der Autoindustrie. Da scheint es unterschiedliche Beurteilungen zu geben. Sind also gar nicht alle im Mittelstand dermaßen unglücklich? Ist das keine einheitliche Front?
Nee, weil es sehr unterschiedliche Interessenlagen. Und der eine fühlt sich in seinen Interessen eben besser aufgehoben bzw. unterstützt als andere. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Auch die Automobilindustrie hat ja große Probleme, auch gerade mit dieser Thematik der Umsetzung der Elektroautos. Ja, aber hier gilt es eben auch wirklich, und das war ja das, was auch die CDU über viele, viele Jahre mitgetragen hat, das war die soziale Marktwirtschaft, dass der Markt eben bestimmte Dinge regeln muss und man nicht permanent irgendwo von außen oder von oben etwas vorgeben kann. Das sehen wir jetzt. Wir sehen jetzt die Resultate, die das mit sich bringt. Und ich bin ja in der DDR groß geworden. Ja, ich habe die Planwirtschaft miterlebt und wir bewegen uns momentan also eher wieder in Richtung Planwirtschaft als in Richtung soziale Marktwirtschaft. Das ist das Thema. Also der Unternehmer muss in seinen Entscheidungen frei sein. Der darf nicht zu 100% von irgendwelchen Subventionen oder von irgendwelchen anderen Fördermitteln oder Fördertöpfen abhängen. Hier geht es wirklich darum, dass jemand, der eine Geschäftsidee hat, diese Geschäftsidee auch tragen muss, verantworten muss, daran investieren kann. Wenn er ein gutes Produkt hat, wird er natürlich immer am Markt die entsprechenden Käufer finden. Und das ist das Gleiche wie auch in der Automobilindustrie. Also hier gehört viel mehr Selbstvertrauen dazu, auch bei der Automobilindustrie, zu sagen, Moment mal, hängt dich doch nicht immer permanent dort rein, sondern der Markt reguliert das. Der Markt sagt, was nachgefragt ist. Und wir sehen ja jetzt, wenn bestimmte Autos auf Halde stehen, weil sie nicht in den Markt reingehen, weil der Markt sie nicht abnimmt oder nur mit viel Fördergeldern, dann müssen diese Fördergelder ja wieder irgendwo durch irgendjemand erarbeitet werden. Also das Ganze ist eine ganz schwierige Kiste und ich glaube, man muss an einigen Stellen erstmal anfangen, wieder Ordnung reinzubringen. Und ich glaube, mit der Energiepolitik und vor allem mit den Arbeitskosten, das wären die wichtigsten Faktoren. Ich rede noch nicht mal über das Thema Entbürokratisierung, weil da sehe ich dann wirklich ganz viele Fragezeichen bei 6 Millionen Leuten, die jetzt mittlerweile irgendwie abhängig sind von der Regierung.
Der Brief sollte ja vermutlich eine Art Alarmsignal in Richtung Bundeskanzleramt sein, aber bereits wurde aus Regierungskreisen diese Kritik eher kühl zurückgewiesen. Glauben Sie, dass dieses Signal überhaupt wirklich verstanden wird oder denken Sie, das wird jetzt totgeschwiegen?
Es gab ja schon mal einen Vorstoß damals im November, glaube ich, dieser Verband der Familienunternehmer, die damals auch schon so einen offenen Brief geschrieben hatten, zum Thema mit AfD ins Gespräch zu gehen, da wurde natürlich dann auch mächtig draufgeschlagen. Aber hier in dem Fall, glaube ich, ist es wirklich ein ganz deutliches Zeichen, weil wenn der Verbandschef von der Mittelstandsvereinigung eben sagt, Achtung, wir haben hier entsprechende Informationen aus unseren Unternehmerkreisen, also dann ist es 5 nach 12, wenn nicht schon 10 nach 12. Wir sehen das auch bei uns in unseren Kammern oder in unseren entsprechenden Verbänden, die wir hier haben, in unserer Region. Also auch dort gibt es ganz deutliche Zeichen, dass es also auch wirklich, wie soll ich sagen, Reformen eingefordert werden, deutlich spürbare Reformen eingefordert werden. Und dazu muss man an den Tisch kommen. Und dazu gehört auch der Mittelstand und vor allem auch die kleineren und im mittleren Bereich die Betriebe um die 100, 200, 300 Mitarbeiter, die gehören auch mit an den Tisch. Dann kann man nämlich natürlich auch gucken, wo klemmt die Säge, was ist dort tatsächlich das Problem, dass es nicht vorwärts geht. Aber wir sind ja eigentlich außen vor. Also wenn sich der Bundeskanzler dort mit den ganz Großen trifft, dann bildet das ja nicht die Gruppe ab, die ja doch tatsächlich noch die meisten Arbeitsplätze bildet hier in Deutschland. Also insofern glaube ich, hier sind wirklich Dialoge notwendig und vor allem mit den richtigen Leuten an den Tischen.
Und wenn jetzt nach diesem Brief nichts passiert, wie müsste denn aus Ihrer Sicht ein nächster Schritt, eine gewisse Eskalation aussehen?
Also ich gehe davon aus, dass solche Signale schon ankommen werden. Und natürlich ist wichtig, wie es jetzt insgesamt weitergeht. Aber das Vertrauen ist wiederherzustellen. Und das ist momentan, zumindest bei dem Umfeld, das ich kenne, verloren gegangen. Zurzeit profitieren nur die, die Gelder aus Fördertöpfen bekommen für Investitionen. Das ist ja auch legitim, kann auch jeder beantragen. Aber die Kernfrage ist, wo haben wir wirklich Schlüsselpositionen, die momentan nicht aus dem Land weggehen, sondern die da bleiben. Familienbetriebe und so weiter. Und da gilt es, die zu retten, bevor die auch noch die Koffer packen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sind 250.000 voriges Jahr schon alleine Leistungsträger aus Deutschland weggegangen. Also wenn das nicht die Warnlampe als solche ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was passieren soll. Man sollte sich dringend mit den Leuten an den Tisch setzen, mit den Mittelstandsbetrieben, auch mit den kleinen Betrieben, über die Kammern, über die Verbände und dann wirklich tatsächlich ehrlich versuchen aufzuarbeiten, was notwendig ist, um eben wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und diese Wettbewerbsfähigkeit, die haben andere Länder und die ziehen an uns vorbei und wir gucken dort traurig zu und meinen, keine Lösung zu haben. Also ich denke schon, dass es dort viele, viele Lösungen gibt.
Der Brandbrief des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft an die Adresse des Bundeskanzlers. Im Gespräch war Thomas Knott. Besten Dank, Herr Knott.
Ich bedanke mich auch.
£31 Milliarden sollen ab 2028 über 10 Jahre hinweg in einen neuen Rüstungsfonds fließen, um die Schweizer Armee wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Teil dieses Geldes will die Landesregierung mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer aufbringen, also zulasten der Bürger. Das sorgt für ordentlich Kritik im Land. Wir haben darüber kürzlich hier bei Konterfunk aktuell berichtet. Nun ist konkreter bekannt, wofür ein Teil dieses Geldes ausgegeben werden soll, und auch da fallen die Reaktionen sehr gemischt aus. Denn die Rede ist nicht von neuen Panzern, Drohnen, Waffen oder wenigstens einem anständigen Schuhwerk für alle Soldaten, sondern von neuen zivilen Stellen im Sicherheitsbereich. Die geplante Aufrüstung klingt also eher wie ein Ausbau des Verwaltungsapparats. Gibt es nun statt mehr Wehrhaftigkeit einfach mehr kluge Berichte über die Theorie der modernen Kriegsführung? Bei mir zu Gast dazu ist jetzt der Journalist Dominik Feusi. Er ist Bundeshauschef des Magazins Nebelspalter. Guten Tag, Herr Feusi.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Feusi, zunächst kurz zu diesem Vorschlag der höheren Mehrwertsteuer zugunsten der Armee. Wir haben bereits über politischen Widerstand dagegen gesprochen in einer früheren Sendung, aber nun ist auch klar, das Volk ist ebenfalls nicht gerade euphorisch über die Pläne. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie sieht die aus?
Ja, und zwar sehr deutlich. Der Blick, das Pulvermagazin, hat eine Umfrage durchgeführt, doch mit einer großen Anzahl Antworten, sehr sauber gemacht, muss man sagen. Und 62% der Befragten sind klar dagegen, die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte anzuheben für die Armee und die Sicherheit. Und 14% sind eher dagegen. Nach Adam Riese gibt das 76%. Das ist doch ein klar deutliches Zeichen.
Das heißt, die Finanzierung wird schon mal eine Herausforderung, aber auch die Ausbaupläne an sich. Verteidigungsminister Martin Pfister will die Armee aufpeppen, hat nun aber angekündigt, es sollen zunächst mal 400 bis 500 neue zivile Stellen geschaffen werden. Was sind denn das genau für Jobs, die er da schaffen möchte? Wo wären die angesiedelt?
Wie genau sich das verteilt, ist nicht bekannt geworden. Es sind aber Stellen im Verteidigungsdepartement, beim sogenannten Bundesamt für Polizeiwesen, das FEDPOL, und im Nachrichtendienst. Wie sich das verteilt, ist unklar. Aber es sind, wie Sie richtig gesagt haben, Stellen, die eigentlich nicht an der Front stehen, sondern die eben eher Berichte schreiben. Ich möchte das nicht kleinreden, aber es ist schon etwas komisch, dass man zuallererst mit sowas kommt.
Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass die Leute auf dem Schlachtfeld auch eine Art Backoffice brauchen, das dann beispielsweise die Sicherheitslage checkt und versteckte Gefahren erkennt. Hat die Schweiz denn generell gesprochen da noch Defizite, die man durchaus irgendwie füllen muss?
Vermutlich schon, aber ob es wirklich 400 bis 500 Stellen sein sollen, die so über den Daumen gepeilt 75 Millionen Franken kosten pro Jahr, inklusive Sozialbeiträge, das frage ich mich natürlich schon. Und das große Problem, der Elefant im Raum, ist das mangelnde Vertrauen. Auch Personen, ich zähle mich da durchaus dazu, die eine Armee nicht etwas Schlechtes finden, sondern etwas Nötiges finden, denen fehlt halt im Moment das Vertrauen in die Armeespitze, auch in die politische Spitze des Verteidigungsdepartements, dass sie solche 400 bis 500 Stellen am richtigen Ort für richtige Dinge einsetzen. Und da fehlt einfach im Moment auch das Papier, das Konzept, die Überlegungen, warum brauchen wir 400 bis 500 Stellen und wo genau machen die Sinn und wo eben möglicherweise nicht.
Dazu kommt, dass beispielsweise ein Ausbau beim Nachrichtendienst geplant ist, der zuletzt eher durch ein internes Chaos und Unregelmäßigkeiten aufgefallen ist. Da könnte man auch sagen, es ist wenig klug, in eine unaufgeräumte Behörde noch mehr Personal zu pumpen. Ist das auch Ihre Befürchtung?
Das ist auch meine Befürchtung. Es gab da einen Wechsel an der Spitze. Der neue Chef gilt zwar als integer, als ein guter Mann, aber der muss auch zuerst einmal aufräumen. Und wir alle wissen, beim Staat aufräumen ist, nur schon wegen dem Beamtenrecht, etwas sehr, sehr Schwieriges. Und ich möchte zuerst einen aufgeräumten Nachrichtendienst sehen und dann, wenn der dann wirklich argumentiert, doch, wir brauchen für diese oder jene Zwecke mehr Leute, dann kann man ja sagen dazu. Fakt ist, dass ein schöner Teil der heute da rund 400 Personen, die im Nachrichtendienst arbeiten, gebraucht werden, um die Gefährdung der Schweiz durch Migranten abzuchecken. Also das müssen Sie sich vorstellen, wenn die überhaupt Papiere mitbringen, Flüchtlinge, die Asyl beantragen oder Ähnliches, dass man dann abklären versucht, sind das Leute, die vielleicht irgendwelche terroristische Vergangenheit haben oder nicht. Und es ist ja schon etwas peinlich, wenn der Nachrichtendienst für das herhalten muss. Ich möchte eigentlich einen Nachrichtendienst, der sich um wirklich andere große Dinge kümmert. Und eigentlich möchte ich solche Leute, die uns gefährden, gar nicht bei uns wissen.
Kommen wir zurück aufs richtige Schlachtfeld. Derzeit verfügt eine Minderheit der Schweizer Soldaten über die nötige Ausrüstung und der Rest müsste sich dann, das habt ihr beim Nebenspalter metaphorisch so ausgedrückt, mit Holzschwertern das Land verteidigen. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Hunderte neue Schreibtischtäter in Bern, die Truppe, der mangelt es an einfachster Ausrüstung. Wurde denn dieser Widerspruch, wie es mir scheinen will, irgendwie offiziell erklärt? Hat der Verteidigungsminister irgendetwas angetönt in diese Richtung?
Nein, das hat er nicht. Die Recherche der Sonntagszeitung ist natürlich speziell und der Verteidigungsminister würde natürlich betonen, ja, also mir ist natürlich beides wichtig, oder? Aber es ist einfach auch polittaktisch nicht so gescheit, wenn man so vorgeht, denn ich würde sagen, für die Wiederausrüstung der Soldaten unserer Armee, da würde es eine satte Mehrheit immer noch geben in der Schweiz. Das ist ja wirklich jedem klar. Jene, die Dienst leisten, die sollen auch ausreichend ausgerüstet sein. Ob es dann noch andere Stellen braucht, dann beginnt die schwierige Diskussion. Und dass jetzt beides irgendwie gleich sofort kommt, dass der Verteidigungsminister hier nicht klar die Priorität auf jenen legt, die als Bürgerinnen und Bürger Dienst leisten, das finde ich auch polittaktisch oder kommunikationstaktisch nicht so klug.
Ausbauten bei Stellen wie eben im Bundesnachrichtendienst werden gerne begründet mit den hybriden Bedrohungen, die wachsen, die gibt es ja durchaus. Sie verfolgen aber die Sicherheitspolitik, auch die Armeepolitik schon sehr lange. Ist denn die hybride Bedrohung die größere Bedrohung und die andere, dass der Feind vor der Tür steht, die existiert gar nicht aus Sicht des Verteidigungsdepartements?
Es gibt natürlich schon beides, aber es ist schon richtig, dass das, was man hybride Bedrohung nennt, also das sind zum Beispiel Informationsoperationen, Angriffe auf die Informationsinfrastruktur oder Infrastruktur, sagen wir, von Stromkonzernen oder Verkehrsinfrastruktur und so weiter und überhaupt die Wirtschaft, ich denke auch an das Bankenwesen zum Beispiel, das hat schon zugenommen. Aber das Tolle an der Schweiz ist ja, dass die Unternehmen zuerst einmal selber dafür schauen, dass sie sich ständig verbessern in der Abwehr von solchen Bedrohungen und der Staat nur sogenannt subsidiär, also in zweiter Linie, dann unterstützend wirken kann. Und dass das auch eng verzahnt ist, also dass eben viele Personen, ich habe selber Dienst geleistet bei Informationsoperationen, dass viele Personen, die in der Wirtschaft tätig sind, bei der Abwehr solcher Bedrohungen, eben auch ihre 3 Wochen Dienst pro Jahr dann an einem Ort in der Armee leisten, wo dieses spezifische Wissen gebraucht wird. Und dann brauchen wir eben weniger Personen, die einfach an Schreibtischen sitzen und vielleicht von der Geschichte, von der Sache, von der Bedrohung, die es tatsächlich gibt, viel weniger verstehen als irgendein Informatik-Crack bei einer Bank oder bei einem Stromkonzern. Das ist ja das Erfolgsrezept einer Milizarmee. Und darum sollte man nicht irgendwie so rechnen, ja, wir brauchen jetzt 400 Leute, wir brauchen eine gute Milizarmee, dann brauchen wir sicher weniger Beamte.
Stichwort Schreibtisch, davon stehen im Verteidigungsdepartement ziemlich viele. Es ist schon länger bekannt, dass dort über 100 Leute in der Kommunikation beschäftigt sind. Also das klingt mehr wie eine PR-Maschinerie als ein Verteidigungsdepartement. Woher kommt das überhaupt? Wie hat sich das so entwickelt?
Mein subjektiver Eindruck aus einer längeren Zeit hier als Journalist in Bern ist natürlich der, dass man diese Abteilungen besonders aufgebaut hat seit, sagen wir, Ende der 90er Jahre. Da war das große Stichwort, wir machen jetzt Sicherheit durch Kooperation. Das hat man PR-mäßig unglaublich ausgebaut. Ja, wir arbeiten jetzt mit allen zusammen und hat komplett vergessen, dass Sicherheit zuerst eine Hausaufgabe ist. Zuerst braucht man zu Hause eine gute, funktionierende Armee, die muss möglichst viel Dinge selber machen können. Und klar, dann gibt es Dinge, die man vielleicht besser zusammen mit anderen Ländern macht. Hybride Bedrohungen sind so ein Beispiel. Oder auch, seien wir ehrlich, die Abwehr von Interkontinentalraketen, also von wirklich weitreichenden ballistischen Waffen. Ja, das ist für die Schweiz etwas schwierig, weil man da irgendwo vielleicht Sensoren braucht, die sagen, Hilfe, es kommt was. Und da muss man sich natürlich zusammen mit anderen Ländern tun. Und das geht auch trotz unserer Neutralität, das kann man begründen und so weiter. Aber man hat dann irgendwie das einfach völlig außer Acht gelassen, die Hausaufgaben zu machen und nur noch darauf gesetzt, ich kann mich gut erinnern an sicherheitspolitische Berichte, so in den 90er Jahren, in den Nullerjahren. Ja, jetzt kommt die EU und die EU wird das neue Sicherheitsgerüst sein oder eben dann andere, die vom NATO-Beitritt geschwärmt haben, was dann eben mit unserer Neutralität nicht geht.
Es soll ja dann schon irgendwann durchaus noch richtige Waffen geben, aber es gibt keine detaillierten Angaben darüber, was auf dieser Einkaufsliste steht. Jetzt kann man sagen, das ist im Moment noch hochgeheim oder wird noch eruiert oder ein böser Verdacht. Man hat selbst noch nicht wirklich eine richtige Ahnung, was man da kaufen soll. Was ist es von all dem?
Ja, man hat schon eine Ahnung, was man kaufen möchte. Also die Wunschliste ist riesig. Sie ist auch nicht nur 30 Milliarden schwer, sondern da sind wir dann schon bei 40, 45, 50 Milliarden. Auch der Zeithorizont ist größer als 2035, also die nächsten 10 Jahre. Aber die richtige Prioritätensetzung, da gibt es einige Papiere, die reden eben von dieser hybriden Gefahr. Die reden insbesondere von Gefahren aus der Luft, Stichwort Drohnen oder eben Raketen. Wir haben ja Patriot Abwehrraketen gekauft, aber viel zu wenig und nur mit ganz wenig Munition, weil man eben sich nicht getraut hat, da richtig einzukaufen und nur für einen kleinen Teil der Schweiz. Also die Rede ist überall von etwa einem Drittel der Schweiz, die man dann abdecken könnte. Und hinzu kommt, weil die Schweiz so wenig bestellt, kommen wir natürlich bei der Auslieferung nicht an erster Stelle. Das ist ein Riesenproblem. Bis jetzt weiß man nicht genau, wann diese Luftabwehrsysteme dann wirklich einsatzbereit sind. Und auch da, ich glaube, das könnte man der Bevölkerung gut verkaufen, dass wir eine gute, funktionierende Luftabwehr brauchen. Wer Augen hat zu sehen, was in der Ukraine vor sich geht, der weiß, dass man sowas braucht. Aber es gibt natürlich dann die, die träumen von neuen Panzern und von einer großen Artilleriearmee und so weiter. Ich glaube, da ist man an der Spitze des Verteidigungsdepartements schon so einsichtig, dass man weiß, dass das keine Priorität sein kann. Aber wer eine richtige Armee will, der braucht dann auch Hardware auf dem Boden, die beweglich ist und so weiter. Die Luft ist vielleicht einfach das, was am dringendsten ist.
Fassen wir zusammen, die Finanzierung mittels Mehrwertsteuererhöhung kommt schlecht an und die präsentierte Einkaufsliste bzw. die Stellen, die da geschaffen werden sollen, die stoßen auch auf Kritik. Ist denn jetzt die ganze Übung schon fast gestorben, bevor sie richtig zur Welt gekommen ist oder lässt sich das Ding noch irgendwie retten?
Ich glaube schon, es ließe sich retten. Das Entscheidende ist, dass die 100 Kommunikationsleute vielleicht nicht PR-Videos drehen, die teilweise auch läppisch sind, man findet die auf YouTube oder so, sondern es braucht wirklich eine Vertrauensoffensive. Und das hat eigentlich der Verteidigungsminister Martin Pfister versprochen. Ich denke, er müsste durch das Land ziehen, er müsste sich auch der Diskussion stellen. Und jene, die eine Armee wirklich wollen und vielleicht eben sagen, okay, dazu braucht es eine Steuererhöhung, die müssen sich auch zusammenraufen und zuerst selber bei der Politik sparen. Das ist ja die Kampagne, die wir beim Nebelspalter gefahren haben. Spart zuerst bei euch. Also man könnte ja sagen, statt dieser 3 Milliarden, die man reinholt mit 0,8 Mehrwertsteuerprozent, dass man 1,5 Milliarden aus dem Bundeshaushalt zusammenspart, wirklich sparen, nicht nur die Ausgabenentwicklung leicht korrigieren. Auf 90 Milliarden müsste man 1,5 Milliarden finden und dann kann man dann vielleicht schon kommen und sagen, okay, wir haben jetzt gespart, jetzt brauchen wir 0,4 Prozentpunkte Mehrwertsteuer, das könnte eine Chance haben. Das wurde aber leider in der Umfrage nicht so abgefragt. Es gab aber die Frage, wie soll man die Armee finanzieren? Wie soll die Aufstockung des Armeebudgets geschehen? Und da wurde am häufigsten 42% angekreuzt, Einsparungen in anderen Aufgabenbereichen. Das ist genau das. Und ich glaube, das sollte sich der Verteidigungsminister und die Bürgerlichen zu Herzen nehmen. Links-Grün kann sich das nicht zu Herzen nehmen, weil die sind sowieso immer gegen die Armee.
Verteidigungsminister Martin Pfister ist noch nicht lange im Amt. Sie beobachten aber seine Arbeit aufmerksam. Trauen Sie ihm zu, dass er die Kurve in dieser Sache noch kriegt?
Grundsätzlich schon. Er ist ein sehr integrer Mann, selber Offizier. Er kann das gut begründen. Ich werde bald ein Interview haben mit ihm. Ich sehe ein Problem. Er ist eben auch ein EU-Turbo. Er ist für diese Rahmenverträge mit der Europäischen Union. Er ist dagegen, dass wir diese dem sogenannten Ständemeer, also der Mehrheit der Kantone, unterstellen. Und das führt natürlich dann wieder zu einer Spaltung im bürgerlichen Lager. Die Schweizerische Volkspartei, die hat dann keine Freude, Martin Pfister zu unterstützen bei seinen Plänen bei der Armee. Ich würde ihm raten, hören Sie auf, diese EU-Turbo-Geschichte so weiter zu pflegen. Konzentrieren Sie sich darauf, diesen bürgerlichen Block aus der Mitte, aus der Freisinnigen Partei und der Schweizerischen Volkspartei zusammenzuschmieden und rühren Sie die andere Geschichte gar nicht an, weil das kann eigentlich nur schaden, weil dann wieder die Armeebefürworter gespalten sind.
Dann hoffen wir, dass er zugehört hat. Die Schweizer Armee soll wehrfähiger werden, zunächst einmal durch neue Heerscharen von Verwaltungsangestellten. Bei mir zu Gast dazu war der Journalist Dominik Feusi vom Schweizer Nebelspalter. Besten Dank für das Gespräch.
Besten Dank.
Wann hört ein Staat auf zu funktionieren? Anhand welcher Signale können die Bürger das bemerken? Und wie weit ist diese Entwicklung bei uns bereits schon gediehen? Wie sich eine Staatsperversion schleichend breit machen kann, Sie hören einen Kommentar von Uwe Jochum.
Wir leben in vorrevolutionären Zeiten. Solche Zeiten kann man daran erkennen, dass das vor kurzem noch stabile politische System in einen sich immer schneller drehenden Abwärtsstrudel gerät, aus dem es nicht mehr herauskommt. Im Strudel verkehren sich die gewohnten Dinge in ihr Gegenteil, bis am Ende alles so verdreht und verkehrt und also im Wortsinne pervers ist, dass man das pervertierte System mit einer Ekelgeste abschüttelt. Es beginnt immer mit den kleinen Details, die nicht mehr stimmen, mit den zunehmenden Verspätungen der Busse und Bahnen, mit den Gebührenerhöhungen für staatliche Leistungen, die eigentlich mit den Steuern abgegolten sein sollten. Dann kommt das größere Versagen. Der Bau eines Flughafens, eines Bahnhofs oder einer Philharmonie soll das Prestige der Systemlinge aufwerten, führt aber nur zu dysfunktionalen Architekturmonstren. Um diesem sichtbaren Verdampfen des technischen und organisatorischen Sachverstandes etwas entgegenzusetzen, spielt man die Moralkarte und öffnet das Land für die vermeintlich Benachteiligten aller Herren Länder, aber das führt am Ende zu einer dysfunktionalen und monströsen Staatsarchitektur. das Ende vom Lied ist, dass in diesen dysfunktionalen Architekturen das Geld der Steuerzahler auf Nimmerwiedersehen verschwindet und keine wertschaffenden und den Staat stabilisierenden Effekte mehr hat. Auf dieser Stufe der Staatsperversion sehen wir, wie zunehmender Verfall und teure Schaufenster und Moralprojekte eine Zeit lang nebeneinander herlaufen. Bis zu jenem Moment, da sich herausstellt, dass die angesagten Projekte eben jene Summen verschlingen, die es brauchen würde, um den strukturellen Verfall des Staates aufzuhalten. In jenem Moment bemerkt der Bürger, dass die staatliche Infrastruktur nur noch dem Namen nach existiert. Die Züge sind noch da, aber sie fahren nicht mehr. Die Heizung ist noch da, aber sie gibt keine Wärme mehr ab. Aus den Steckdosen fließt kein Strom. Die letzte Stufe der Staatsperversion ist erreicht, wenn sich zeigt, dass die Systemakteure nicht zum allgemeinen Besten handeln, sondern ihr Handeln von perversen Motiven getrieben ist. Die beiden perversen Hauptmotive sind wie eh und je in der Geschichte Macht und Geld auf der einen Seite und der Sexualtrieb auf der anderen Seite. Sobald diese Motive ans Tageslicht kommen, muss der Bürger entsetzt feststellen, dass das vermeintlich Gute nur eine Tarnorganisation des Bösen war. Er muss plötzlich damit rechnen, dass sich bei kirchlichen Repräsentanten, die nach den evangelischen Räten und also in Gehorsam, Armut und Keuschheit leben sollten, reichlich Unrat angesammelt hat. Er muss damit rechnen, dass der milliardenschwere Impfaktivist, der dem gesamten Planeten das Heil der Mod-RNA bringen wollte, möglicherweise nichts weiter als ein Pädophiler ist. Und das ist das Schlimmste, dass der entsetzte Bürger damit zu rechnen hat, dass die moraltriefenden Tarnorganisationen ein globales Netzwerk aufgebaut haben, in dem nicht nur Macht und Geld zirkulierte, um noch mehr Macht und noch mehr Geld zu generieren, sondern in dem auch Kinder als Sexspielzeug herumgereicht wurden. Auf dieser Perversionsstufe greift ein allgemeiner systemischer Vertrauensverlust um sich. Denn der Bürger, der nach einer neutralen Instanz sucht, die dem Unheil Einhalt gebieten könnte, stellt zuletzt fest, dass auch die Justiz von der Macht pervertiert wurde und nicht mehr in der Lage ist, im Staat stabilisierend, ausgleichend zu wirken. Das ist der Moment, an dem der Bürger bemerkt, dass der Staat zu funktionieren aufgehört hat. An der Stelle des Staates findet der Bürger reine Machtkartelle, die jeden Versuch zu einer Restitution des Staates blockieren, weil diese Restitution sie um ihre Einkünfte, ihre Macht, ihre Drogen und ihre Sexspielzeuge bringen würde. Der Bürger findet sich wieder in der Rolle der Justine in Marquis de Sades gleichnamigem Roman. In dem Versuch, dem drohenden Unheil zu entkommen, gerät Justine ein ums andere Mal in die Hände von Betrügern und Perversen, deren Erfolg sich umgekehrt proportional zu dem Leid verhält, das Justine durch sie erfährt. Man hat den Marquis de Sade wegen seiner perversen Fantasien erst ins Gefängnis und dann in die Irrenanstalt gesteckt. Man hat ihm Unrecht getan. Seine Fantasien lassen sich als eine vorzeitige Verschwörungstheorie lesen, in der er das Drehbuch für ein Schauspiel entwickelt hat, in dem der pervertierte Staat sich rasant delegitimiert und zerstört.
Das war ein Kommentar von Uwe Jochum. Sie kam, sah und siegte
Und wie? Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi setzte alles auf eine Karte und ließ wenige Monate nach ihrem Amtsantritt Neuwahlen durchführen. Das Risiko, wenn es denn eines war, hat sich gelohnt. Ihre liberaldemokratische Partei holte allein 2/3 im Unterhaus. Die erste Frau an der Spitze von Japans Regierung scheint die Wähler zu verzücken. So sehr, dass sich der Glanz auch auf ihre zuvor eher angeschlagene Partei überträgt. Die große Frage ist nun, was Takaichi aus ihrem Erfolg macht. Ich spreche darüber mit Argo Nerd, meinem Konterfunk-Kollegen in Japan. Hallo Argo.
Hallo Stefan.
In der Berichterstattung über den Ausgang dieser Wahlen stößt man immer wieder auf den Begriff historisch. Ist das nun eine dieser medialen Überhöhungen oder ist die Bedeutung dieser Wahl auch aus deiner Sicht einen Eintrag in die Geschichtsbücher wert?
Das auf jeden Fall. Dieser Wahlsieg ist wirklich historisch und der größte Wahlsieg der LDP seit ihrem Bestehen sozusagen. Sanae Takaichi sah sogar so aus, als ob sie das selbst nicht so erwartet hätte am Ende.
Dann ist nur die große Frage, wie es zu diesem Erdrutschsieg, das es ja war, kam. War es die neue Stärke der liberaldemokratischen Partei und deren Programm? War es die Schwäche der Opposition oder war es die Kandidatin selbst?
Ja, da kommt einiges zusammen. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass sie es hauptsächlich war. Und zwar, weil sie eine neue Faszination für Politik gerade bei den jungen Japanern ausgelöst hat. Und natürlich, sie hatte jetzt den Amtsbonus sozusagen, aber sie war ja auch nur ein paar Monate im Amt, hat das jedoch sehr, sehr gut gemacht bis jetzt. Da war zum Beispiel der Besuch von Donald Trump hier in Japan. Sie war eine sehr gute Gastgeberin, hat eine gute Figur gemacht bei dem Besuch. Hinzu kam, dass sie weiterhin auch noch außenpolitisch sehr smart und auch tough agiert hat. Zum Beispiel hat sie vor kurzem mit dem Präsidenten von Südkorea am Schlagzeug gesessen und gespielt. Besonders für die jungen Menschen war das ein schönes Bild, würde ich sagen. Und es hat die Politik den jungen Menschen hier näher gebracht. Und es hat den Japanern auch so ein bisschen gezeigt, da ist jemand, die ist resolut und die ist seriös, aber sie kann auch ein bisschen Spaß haben. Und gerade wenn es um Südkorea geht, dann war das nochmal ein besonders gutes Zeichen, weil das Verhältnis zwischen Japan und Südkorea war nicht immer das Beste. Und man hatte eigentlich vorher erwartet, dass Takaichi mit Lee, also dem südkoreanischen Präsidenten, nicht so ein gutes Verhältnis haben wird. Aber das sieht viel besser aus als erwartet jetzt. Ebenso mit anderen Regierungschefs, zum Beispiel Giorgia Meloni war hier in Japan. Der hat sie ein Geburtstagsständchen gesungen und sie hat sie auch ganz herzlich umarmt, was auch sehr ungewöhnlich ist, überhaupt für Japaner, aber dann mehr noch sogar für eine japanische Politikerin. Also im Volk, die Japaner mögen Sanae Takaichi. Sie ist wirklich berühmt, beliebt und ja, sie hat den Japanern so ein bisschen vielleicht die Erlaubnis gegeben, wieder stolz auf ihr Land sein zu können und mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft blicken zu können, weil ihre Art der Kommunikation ist sehr volksnah, würde ich sagen. Und die Menschen fühlen sich von ihr angesprochen, anders als von ihren Vorgängern, die so auswechselbar waren, wie ihre Namen sogar klingen. Also da gab es den Ishiba vor ihr und davor gab es den Kishida. Die beiden Herren waren ganz standardmäßige japanische Politik, Verwalter, Premierminister. Für die hat sich niemand wirklich interessiert. Da habe ich öfters gesehen, da wurde einfach abgewunken, als man den Namen angesprochen hat. Aber wenn man jetzt über Takaichi redet mit den Japanern, dann sieht man so ein kleines Funkeln in den Augen. Und der Japaner ist froh, dass er diese Frau an der Spitze seines Landes hat.
Wenn diese Frau jetzt gerade nicht singt oder Schlagzeug spielt, wer ist sie sonst? Wer ist sie politisch? Und vor allem, was vertritt sie politisch?
Ja, sie ist die, kann man so sagen, politische Ziehtochter des verstorbenen ehemaligen Premierministers Shinzo Abe. Und jetzt, nach dieser Wahl, ist sie wirklich in seine Fußstapfen getreten. Und sie gehört dem rechten Flügel der LDP an. Im Ausland wird sie sehr oft als ultrakonservativ, ultrarechts und so weiter betitelt. Aber aus meiner Perspektive als Ausländer hier in Japan, da müsste ich ja Angst haben vor ihr, habe ich aber nicht. So wirkt sie auch gar nicht. Sie wirkt eher wie eine konservative Politikerin, die jedoch sehr konsequent ist. Und sie hat es verstanden, gleichzeitig ihre Betrachtung der Dinge den Japanern gut zu vermitteln, ohne dass sie sich dafür schämen müssen. Weil der Japaner ist an sich ein schüchterner Mensch. Gleichzeitig sind die Japaner aber im Stillen wirklich sehr stolz auf ihr Land. Sie sehen ihren Nationalstolz in Sanai Takaichi sozusagen ausgeprägt.
Die Opposition wurde bei diesen Wahlen ja regelrecht zerbröselt. Hat ihr einfach so eine strahlende Figur gefehlt, wie sie es ist, oder hat sie andere Fehler gemacht?
Die Opposition, hast du recht, die ist zerbröselt, die ist kaputt, die gibt es nicht mehr. Alleine Takaichis Partei, die LDP, hat jetzt schon eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Plus Koalitionspartner Ishin, also die japanische Erneuerungspartei, haben sie eine Dreiviertelmehrheit im Unterhaus. Die LDP hat so abgeräumt, dass sie am Ende, kann man sagen, zu viele Stimmen bekommen hat, weil sie hatten zu wenig Leute auf der Parteiliste. Also bei der Zweitstimme hätten sie eigentlich etwas über 80 Sitze bekommen können, aber sie hatten nicht genug Leute auf der Liste. Deswegen mussten sie am Ende 14 Sitze an die anderen Parteien abgeben. Daran kann man auch sehen, dass die LDP das nicht erwartet hat, dass sie so stark gewinnen wird. Die Opposition ist wirklich zerbröselt. Die LDP hat auf großer Front gewonnen. Gleichzeitig haben auch noch rechtere Parteien dazu gewonnen. Die linken Parteien haben alle durch die Bank verloren. Die Opposition hat halt einen großen Fehler gemacht. Die LDP war ja ganz lange in einer Koalition mit Kometo, mit der kleinen buddhistischen Partei, die dann aber die Koalition beendet hat, nachdem Takaichi zur Präsidentin der Partei gewählt wurde. Die chinanahe Kometo passt auch nicht zur LDP und das hat man hier auch schon länger gesagt. Die hat gebrochen und danach hat ja die LDP dann mit der Erneuerungspartei eine neue Koalition gebildet. Und jetzt kurz vor der Wahl, ja, das war eine Verzweiflungstat sozusagen, hat die Kometo sich zusammengetan mit der größten Oppositionspartei. Das ist die CDP, also die könnte man vielleicht mit der SPD vergleichen. Jedoch ist sie pazifistischer als die SPD in Deutschland. Und die haben kurz vor der Wahl wirklich kopflos ein Bündnis gemacht und das ist katastrophal nach hinten losgegangen. Sie hatten kein wirkliches Konzept und was ich so gelesen habe, sie wollten halt die Ausgaben steigern und ein Plan war auch, die multikulturelle Koexistenzgesellschaft weiter voranzuführen, weil das ist hier ein großes Thema in Japan, auch wie in Europa die Ausländerpolitik. Und da hat sich diese neue Allianz zwischen Kometo und CDP, genannt die Zentristische Reformallianz, nach links gestellt. Und das passt gar nicht zum generellen Vibe hier in Japan, denn der geht auch nach rechts wie in Europa.
Nun hat also die alte und neue Ministerpräsidentin eine überaus solide Mehrheit. Sie kann munter durchregieren. Was gibt es für sie alles zu tun? Wo liegen die größten Baustellen in Japan?
Ja, also eins der größten Themen war natürlich die Wirtschaft hier in Japan. Die Inflation. Die Leute müssen mehr bezahlen und das merken auch die Menschen. Jedoch, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass Takaichi gut losgelegt hat und dazu gehört auch, dass sie innenpolitisch ganz schnell die Senkung des Benzinpreises durchgedrückt hat. Das ging hier ganz schnell. Im Dezember ist das passiert. Innerhalb eines Monats ist der Benzinpreis hier um ca. 20 Yen gesunken. Das sind mehr als 10 Cent pro Liter. Das hat man schon gemerkt. Ich denke, das hat den Menschen gefallen und sie hat vor, die Mehrwertsteuer bzw. die Verbrauchssteuer, heißt es hier, auf Lebensmittel für 2 Jahre zu pausieren. Die anderen Parteien wollten diese Verbrauchsteuer abschaffen, jedoch will Takaichi sie nur für 2 Jahre pausieren und in dieser Zeit will sie mit ihrer Regierung an einer Steuerreform arbeiten und sie will Japan wieder nach ganz vorne bringen. Und ich denke, das war auch ein Grund, warum sie so viel Zuspruch bekommen hat, weil sie hat wirklich den Japanern eine gute Vision für das zukünftige Japan gegeben. Das heißt, Schlüsselindustrien werden besser und mehr unterstützt. AI ist hier ein großes Thema, zusammen mit der Halbleiterindustrie. Auch die Firma TSMC, also der Chiphersteller aus Taiwan, hat bereits hier Fabriken und arbeitet zusammen mit den japanischen Herstellern. Dann gibt es eigene Vorhaben für Next Generation Chips hier in Japan. Und ja, man möchte wieder anschließen an das Japan in den 80ern. Da war hier die Chip-Hochburg und da möchte man gerne wieder hin. Hinzu kommt, Japan kann sich natürlich darauf verlassen, dass es hier genug günstige Energie gibt, weil Takaichi auch ein Fan der Kernkraft ist. Also darauf kann man sich auf jeden Fall hier verlassen, beziehungsweise die Industrie. Und es wird hier munter gebaut. Wenn hier eine Fabrik angesagt wird, dann wird die auch innerhalb von 2 bis 3 Jahren fertiggestellt. Das läuft hier alles nach Plan, genau wie bei der Wahl auch.
Das ist die Innenpolitik. Takaichi hat in den ersten Monaten im Amt aber auch eine aktive außenpolitische Rolle eingenommen. Du hast bereits beschrieben, wie sie mit mächtigen Leuten zu sehen war und dabei viel Selbstbewusstsein auch ausgestrahlt hat. Was ist denn mit Blick auf den Rest der Welt ihr Plan für Japan? Möchte sie da wieder an Bedeutung zulegen?
Das hat sie nicht gesagt, aber das spürt man förmlich. Sie will, dass Japan wieder ein größerer Player hier im Indo-Pazifik wird. Also sie schmiedet Allianzen. Südkorea habe ich ja schon angesprochen. Mit Taiwan ist man wirklich stark verbunden. Dann kommt noch dazu Australien. Japan ist auch ganz groß im LNG-Geschäft. Also Japan hat zwar keine LNG-Ressourcen, jedoch ohne Japan würde es kein LNG-Geschäft auf der Welt geben. Sehr viele Tanker sind unter japanischer Flagge unterwegs, beziehungsweise mit japanischem Know-how. Mit den asiatischen Partnern will sie noch enger zusammenrücken. Das dauert aber vielleicht noch ein bisschen und da wird es viele Gespräche geben. Und das wird in Europa ein bisschen so hingestellt, als ob das so gefährlich wäre und so weiter. Es könnte gut sein, dass es eine Verfassungsänderung hier in Japan gibt. Da geht es um Artikel 9 der Verfassung. Japan hat offiziell keine Armee, sondern nur die sogenannten Selbstverteidigungskräfte. Das ist de facto eine Armee, aber nur zur eigenen Verteidigung, nicht zur kollektiven Verteidigung. Wenn man dann zum Beispiel an China denkt, dann wird einem auch so ein bisschen klar, warum die Japaner so ein bisschen von ihrer pazifistischen Grundlinie in Zukunft abweichen werden, denke ich, weil China übt schon sehr viel Druck hier in der Gegend aus und hinzu kommt dann auch noch Nordkorea und Russland ist ja auch gleich nebenan, die Spannungen um die Insel Taiwan und ja, Japan möchte ein bisschen mehr da mitreden, aber nicht, weil Japan jetzt die anderen Länder überfallen will oder so, sondern aus sicherheitspolitischen Gründen.
Die Neuwahlen in Japan mit einer klaren Siegerin. Im Gespräch war mein Konterfunk-Kollege Argo Nörd in Japan. Besten Dank, Argo.
Vielen Dank.
Das war Konterfunk aktuell am Mittwoch, dem 11. Februar. Heute unter anderem ebenfalls im Programm das Dreiländereck mit je einem Gast aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier geht es um Schottergärten, Feuerwerk, Zucker und andere Dinge, die sich verbieten lassen, also so gut wie alles. Wie hat sich die Verbotskultur bei uns breit gemacht? Was macht sie mit uns und was kann man ihr entgegensetzen? Das Dreiländereck dazu hören Sie heute um 8, 14 und 21 Uhr. Das war's von Konterfunk aktuell für heute. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Andreas Peter. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.